Palermo ist sehr arabisch geprägt zum Beispiel. In der Region jetzt um Catania herum, wo ich auch geboren wurde, da ist es mehr so einen griechischen Einfluss. Also jeder Ort auch auf Sizilien selber unterscheidet sich auch wiederum durch die ganzen Einflüsse der ganzen Eroberer, die wir hatten. Und die sizilianische Küche besteht tatsächlich aus drei Richtungen. Einmal diese tatsächlich arme Leute-Küche, die mehr so die Mama-Küche ist, die man so kennt. Und dann gibt es Street-Food, also Cibo di Strada. Und dann gibt es noch die Cucina dei Monsù, das war ungefähr zur Bourbon-Zeit, 18. bis 19. Jahrhundert. Und da war es halt Trend, dass man Französisch gekocht hat.
Cibo de Strada, Cucina de Monsù, Araber, Griechen, Franzosen. Wir sind gleich mittendrin in der prallvollen Geschichte von Sizilien. Wenn irgendein Ort wirklich der Schmelztiegel Europas sein soll, dann muss es Sizilien sein. Alle, die Schiffe hatten und Macht wollten, sind vorbeigekommen auf der Insel ganz unten in Italien. Phönizier, Römer, Normannen, Engländer, deutsche Kaiser und sogar, Überraschung, Italiener. Eigentlich also ein kosmopolitischer Traum und auch kulinarisch sind es wahre Festspiele von Meer und Sonne, von Fisch und Zitronen und Pistazien. Aber Sizilien hat auch andere Seiten, ziemlich dunkle. Bittere Armut hat die Menschen jahrhundertelang geplagt. Das hat zu schrecklichen Zuständen, zum Beispiel beim Schwefelbergbau geführt, dessen Spuren man auch heute noch sehen kann. Sizilien ist wunderschön, aber auch sperrig, widersprüchlich und genau deshalb besonders spannend. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Eine weitere dunkle Seite von Sizilien, das ist die Cosa Nostra, die Mafia. Die Mafia ist kein Märchen aus dem Groschenroman, sondern Tatsache, auch wenn sie nicht mehr so präsent ist wie in den 90ern. Roy Paci und seine Band Aretusca machen sich trotzdem drüber lustig. Die Ska-Band tritt im Mafia-Klischee-Outfit auf, mit Anzug und viel Pomade im Haar. Aber sie sind eindeutig auf der guten Seite. È troppo tardi, es ist zu spät.
Ecco i giorni di stelle cadenti sono arrivati da quei venti portatori di terrore, troppo tardi ormai, e già lo sai. Con le nostre urla pensavamo di riuscire a contenere la follia che c'è nel male, troppo tardi ormai. Pacifisti, musulmani ed induisti, di striscioni antifascisti, è troppo tardi ormai, e già lo sai. Quelli tutti armati stanno a guardare, sotto i caschi hanno risate, fastidiosi ed inquietanti, è troppo tardi ormai, e sai.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Sizilien ist ein Traumziel, eines meiner Traumziele jedenfalls. Leider habe ich es noch nicht geschafft, dorthin zu kommen. Aber ich habe schon sehr ausgefeilte Pläne. Über den Nachtzug von Rom nach Catania haben wir hier in den Radioreisen ja berichtet. Ich hatte sogar schon mal einen Platz reserviert, aber leider hat es dann doch nicht geklappt. Ich träume also weiter von der Insel, wo die Zitronen blühen, wo die Pistazien wachsen und dauernd die Sonne scheint. Möglicherweise ein bisschen zu viel im Sommer. Mir persönlich würde Frühling oder Spätherbst vorschweben. Dazu kommt der aktivste Vulkan Europas, das Meer rundherum und als Zitronencremebällchen on top eine Esskultur, in der die ganze aufregende Geschichte der Insel drinsteckt. Anna Küch hat das besonders interessiert. Essen und Trinken auf Sizilien.
Es ist schön, lauter Regenschirme.
So viele Regenschirme. Boah, die sind aber schön bunt.
Sie leuchten blau, gelb, rot und grün in der Sonne. Hunderte Regenschirme hängen über den Straßen Catanias. Eine Kunstinstallation, die unsere drei Kinder begeistert. Wir sind unterwegs, um das richtig gute Essen auf Sizilien zu finden. Catania ist die zweitgrößte Stadt Siziliens und liegt direkt am Meer. Jeden Vormittag findet auf einem kleinen Platz der Fischmarkt statt. Die Fischer verkaufen alles, was sie in den frühen Morgenstunden aus dem Meer gezogen haben. Etwa ein Dutzend provisorische Stände sind aufgebaut. Bretter auf umgedrehten Blechwannen. Darauf Plattfische, Makrelen, Seebarsche und viele andere Fische, die wir noch nie gesehen haben. Da ein Schwertfisch. Sein Kopf liegt neben dem Körper und das Schwert reckt sich gen Himmel. Und dort die Kalmare. Sie leben noch und atmen schwer. Die 9-jährige Carlotta ist entgeistert.
Mama, das ist nicht totale Qual, dass sie da liegen?
Ja.
Der alte Fischverkäufer tritt auf uns zu. Er hat nur noch wenige Zähne im Mund und grinst uns an. Er pult ein paar rohe Krabben aus ihren Panzern und steckt sie uns in die Münder. Die Krabben schmecken süß und salzig zugleich, wie das Meer. Wir kaufen ein halbes Kilo und ein paar Makrelen dazu. Der alte Mann gibt uns Tipps zur Zubereitung. Auf den Grill damit. Direkt neben dem Fischmarkt liegt eine Streetfood-Bar. Cibo di Strada. Das Essen der Straße hat auf Sizilien eine große Tradition. Neugierig bestellen wir die Karte rauf und runter. Arancinetti di pesce, frittierte Reisbällchen, gefüllt mit Tintenfisch, Meeresfrüchten und Schwertfisch, Cartoccio con pescato del giorno, frittierte Sardellen und andere kleine Fische und Tramezzini, Weißbrotscheiben mit weißen Garnelen und Rettich.
Traust du dich?
Ich weiß nicht, also es sieht so ein bisschen bäh aus.
Aber lecker, weil ich auch ein Schaber.
Wie findest du es?
Ja, lecker.
Während die Eltern zufrieden die fettigen Finger ablecken, fragt unsere 11-jährige Tochter Josephine:
Können wir jetzt bitte noch was Richtiges essen gehen?
Richtig satt sind die Kinder nicht.
Okay.
Also auf zur nächsten Pizzeria ein paar Ecken weiter. Dann schlendern wir die Via Etnea entlang, die Prachtstraße von Catania. Sie führt Richtung Etna. Der Vulkan überragt in der Ferne die Stadt. Im Jahr 1669 gab es den größten Ausbruch. Die Lavamassen schlugen eine Schneise durch die Stadt und flossen ins Meer. 30 Jahre später zerstörte ein Erdbeben einen Großteil von Catania. Der Vulkan ist nach wie vor aktiv. Rauchwolken steigen aus den Kratern am Gipfel empor. Jedes Jahr gibt es kleinere Ausbrüche. Die Sizilianer lieben und fürchten ihren Vulkan. Und manche leben auch von ihm. Am Osthang des über 3400 Meter hohen Berges liegt das Städtchen Milo. Es ist bekannt für den guten Weißwein der Gegend. Caricante und Minella heißen die Rebsorten, die nur hier wachsen. Auch Familie Forti hat hier ihr Weingut. I Vigneri heißt es. Sohn Simone führt uns durch die Reben. Wir sind nur 10 Kilometer vom Vulkan entfernt und alles, was der Ätna ausspuckt, landet hier. Simone kniet sich hin, nimmt die Erde in die Hand. Kleine Steinchen und schwarze Asche, direkt aus dem Krater. Vulkanboden ist fruchtbar, weil er wichtige Pflanzennährstoffe enthält. Die Reben, aber auch die Olivenbäume, Zitrusfrüchte, Äpfel, Pistazien gedeihen prächtig hier. Für Simone ist die Gegend unterhalb des Ätnas ein Paradies. Aber eines, aus dem man auch wieder vertrieben werden kann.
It's always a risk, you know, because we don't live close to the volcano. We live down the volcano. So it's exactly there. So we had some moment in the last years where it was so difficult to say, maybe it's my last day of producers in Ätna.
Der Vulkan war in den letzten Jahren wieder sehr aktiv. Die Explosionen haben sich gehäuft, Aschewolken gingen auf das Weingut nieder. Die Staubbelastung war hoch. Der Ätna, oder besser gesagt die Ätna, wie die Einheimischen sagen, hatte schlechte Laune.
She's a woman, sie. Sie for us is a woman.
Sie ist wie eine sizilianische Frau, sagt Simone. Und manchmal ist sie verärgert.
Can be quiet, but sometimes she's angry, sometimes she is a mama.
Gleichzeitig ist sie fruchtbar und bringt erstaunlich vielfältigen Wein hervor. Simone lässt uns probieren.
We can taste the next is Vigna di Milo, is 100% Caricante, and this is Etna Bianco Superiore, vintage 2022.
Für die Eltern ein Genuss, die Kinder finden es langweilig und wollen endlich weiterreisen. Im Norden des Ätnas liegt das kleine Dorf Graniti. Man nennt es auch das Dorf der Murales, der angemalten Mauern. Street-Art-Künstler aus der ganzen Welt reisen im Sommer an, um die Fassaden zu verschönern. In Graniti lernen wir die Kochbuchautorin Cettina Vicenzino kennen. Sie kommt aus der Gegend, ist aber in Deutschland aufgewachsen. Schon immer war sie fasziniert von der Geschichte Siziliens. Griechen, Römer, Araber, Normannen, Staufer, sie alle waren hier.
Die Adligen konnten sich dann einen Monsieur leisten und im Italienischen oder im Sizilianischen, die konnten das nicht aussprechen, Monsieur, haben daraus Monsou gemacht. La Cucina dei Monsou, das ist die Küche der Monsieurs, der Franzosen. Aber am Ende war ein Monsieur, den man sich als Adliger leisten konnte, nicht immer ein Franzose, es war tatsächlich dann auch ein Italiener, der so ein bisschen Französisch gekocht hat. Und dadurch ist eine ganz andere Küche entstanden. Es ist keine französische Küche entstanden, sondern ein Mix aus. Also die französische Küche hat mehr so eine Leichtigkeit bekommen und die italienische oder sizilianische Küche hat dann mehr so eine Raffinesse bekommen.
Cettina Vicenzino liebt diese Geschichten und sie erzählt sie in ihren Kochbüchern. Wir gehen mit ihr essen ins Ristorante Flora in Graniti. Der Laden ist an diesem Abend voll. An den langen Tafeln sitzen Familien und Gruppen von Freunden. Der Besitzer begrüßt jeden herzlich. Wir bestellen Pasta alla Norma, benannt nach der berühmten Oper Norma des Komponisten Bellini. Denn das Nudelgericht mit Aubergine und Ricotta ist wie eine Oper komponiert.
Die Aubergine ist für mich das Hauptgemüse der Sizilianer. Damit lässt sich total viel zubereiten.
In Sizilien gibt es 14 verschiedene Sorten Aubergine und über 80 Rezepte, sagt Cettina.
Berühmteste ist natürlich Caponata, das ist dieses süß-saure Gemüse mit überwiegend Auberginen, Gemüsegericht. Dann kann man Polpette machen, also das heißt Buletten in Deutsch, oder Frikadellen aus Auberginen, Klopse und Klößchen und es gibt so vieles. Das ist Involtini, also gerollte Auberginenscheiben, gefüllt, das ist alles mögliche, das ist unendlich. Man kann es auch süß zubereiten.
Cettina Vicenzino hat zunächst Kunst und Mode studiert, bevor sie sich dem Kochen widmete und die Rezepte ihrer Mutter fotografierte und aufschrieb. Essen ist für sie auch Kunst, vor allem auf Sizilien. Auch das Meer hatte immer Einfluss auf die sizilianische Küche. Meeresfrüchte, Seeigel, Fische, all das kam auf den Tisch. Früher hat man sogar mit Meerwasser gekocht, erzählt uns Salvatore Romano. Auch er stammt aus Graniti, wuchs aber in der Schweiz auf. Er erinnert sich, dass die Kinder mit einem Topf losgeschickt wurden, um Wasser für die Pasta zu holen.
Genau so hat man das früher gemacht. Heute kann man das natürlich weniger machen. Heute ist das Wasser auch natürlich nicht so sauber.
Dennoch gibt es eine Renaissance. Salvatore verkauft das Meerwasser in großen Kanistern an die Sterneküche. Es wird 14 Meilen vor der Küche Catanias aus dem Meer gepumpt und in einem aufwendigen Prozess gereinigt.
Sterneköchen verwenden schon länger Meerwasser, weil Meerwasser hat verschiedene Mineralien, also Salzmineralien, und das sind zusätzliche Geschmacksverstärker.
Das dürfen wir auch direkt probieren. Salvatore hat Schraubgläser mitgebracht. Vorsichtig öffnet er eines.
Datteltomaten im Meerwasser. Und du siehst, wie sie aufgesprungen sind.
Ja.
Die Datteltomaten werden roh reingemacht und dann wird es mit Meerwasser aufgefüllt, Deckel zu und dann pasteurisiert. So, kannst du gleich eine nehmen.
Okay, soll ich einfach so mit den
Fingern? Ja, nimm.
Oh ja. Mm. Wow.
Mm.
Mm.
Sowas haben wir noch nie gegessen. Die Aromen der Tomaten sind frisch und herzhaft. Sie schmecken nach Meer. Salvatore Romano ist begeisterter Koch. Er isst und trinkt leidenschaftlich gern. Jetzt will er sich selbst an den Herd stellen. Ein komplett sizilianisches Menü soll der Höhepunkt unserer Reise werden. Mein Mann Patrick verspricht:
Salvatore, wir haben eine Devise, wenn wir unterwegs sind. Wir essen alles auf, wir trinken alles aus.
Ja, heute wird es schwierig. Heute wird es schwierig. Weil in Sicilia è sempre troppo, più è sempre abbondante. Und es hat einen Grund, warum es immer zu viel ist. Es ist wirklich immer zu viel, weil es hat nicht mit was Gutem euch tun, sondern man möchte euch das Beste geben, das du hier finden kannst. Das ist hier so, das ist im Süden so, das ist überall so, vor allem wenn das privat ist.
Zu Hause begrüßt uns Salvatores Frau Karin. Der Tisch ist gedeckt mit verschiedenen Antipasti. Käse, selbstgemachte Blutorangenmarmelade und aus der Küche duftet es herrlich. Wir schauen in alle Töpfe.
Das ist die Soße, also die Datteltomaten im Meerwasser mit Schwertfisch.
Salvatore hat nicht allein gekocht. Ihm zur Seite steht Catena. Sie ist im Hauptberuf die Friseurin des Dorfes und die beste Köchin von Graniti. Ihr ganzes Leben hat sie schon gekocht.
Da piccola perché questa passione me l'ha trasmessa mia mamma.
Wenn sie kocht, vergisst sie alles um sich herum, erzählt Catena. Dabei rührt sie in den Töpfen, schmeckt ab, salzt nach. Sie zeigt die gefüllten Artischocken mit Mollica, einer sizilianischen Variante der Semmelbrösel. Dazu ein bisschen Pecorino und Pfeffer. Ganz einfach und doch so schmackhaft. Das Geheimnis der Küche Siziliens sind die Zutaten.
L'olio è il primo ingrediente e poi gli ingredienti di prima qualità. È molto naturale.
Es ist Zeit zu essen. Wir setzen uns an den Tisch, stoßen an mit Wein und Wasser und legen los.
Und was sagt die Sache? Guten Appetit.
Buon appetito.
Buon pranzo.
Es gibt Salami vom schwarzen Schwein aus dem sizilianischen Nebrodi-Gebirge, dann Schwertfisch, leicht angebraten mit Salzkristallen und die gefüllte Artischocke. Eigentlich sind wir schon gut gesättigt. Da trägt Catena die Pasta auf.
Das ist lecker.
Das versteht auch Catena und freut sich. Der Hauptgang ist Degenfisch mit Insalata di Arance, Orangensalat. Und es folgen noch drei Desserts. Ricotta-Creme, Zuppa di Inglesa mit Mandelmilch, Kuchen und Kaffee.
Una ricetta vecchia, sì, proprio vecchia, vecchia antica. Questo è latte di mandorla, zucchero e amido.
Obwohl wir sonst alles aufessen und auftrinken, diesmal haben wir es nicht geschafft. Salvatore hatte recht. Und Siziliens Küche hat wirklich jede Auszeichnung verdient.
Viertausend Jahre Geschichte auf Sizilien und alles steckt in der Küche. Wobei wir noch gar nicht von Granita, Averna und Espresso gesprochen haben. Das ist der leuchtende Teil Siziliens. Den dunklen habe ich vorhin schon angesprochen. Auch der Cantautore Pippo Pollina kann davon ein Lied singen. Er ist als junger Mann tatsächlich vor der Mafia aus seiner Heimat Sizilien geflohen. Sein damaliger Chef bei einer Zeitschrift, die sich offen gegen die Mafia engagierte, wurde in Catania ermordet. Dieser Schock brachte Pippo Pollina 1985 dazu, sein Studium hinzuschmeißen und eine Auszeit als Straßenmusiker zu nehmen, die im Grunde genommen bis heute andauert und die ihn letztendlich in die Schweiz geführt hat. Pippo Pollina engagiert sich weiter gegen Korruption und Machtmissbrauch. Er hat sogar einen Anti-Mafia-Roman geschrieben. Hier geht's jetzt aber ganz euphorisch um die Nacht, die Sterne, um den Wind und das Meer, um die Liebe und um einen majestätischen Vogel, den Milan, il Nebbio.
Guardala, in mezzo ai campi c'è una rondine, e un nebbio sfida l'altitudine, e gira il vento, e soffia lento, lo senti adesso come fischi accanto. Guardala, in mezzo alle stelle c'è una nuvola, e nell'oscurità una favola, un ritornello, un tormentone che vale sempre bene ogni stagione. Quando la sera ti vedrà, sai, attraversare le sue ombre mute. Quando la vita chiamerà, vai, e nel silenzio griderà il tuo nome. E usciamo dai, come una volta mi sorriderai, in giro mano nella mano, andiamo piano, nel cielo del Capodanno. Usciamo dai, due passi al centro non ti pentirai, e cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia muore. Agli alberi c'è un'altalena, nell'alto mare gioca una balena, e brucia il sole quando ci vuole, prendi un caffè o un gelato alle nocciole. Guardala, un pianoforte a coda, una chitarra, una nota rossa, una canzone azzurra, un arcobaleno in un baleno, in questo tramonto colore del grano. Quando la sera ti vedrà, sai, attraversare le sue ombre mute. Quando la vita chiamerà, vai, e nel silenzio griderà il tuo nome. E usciamo dai, come una volta mi sorriderai, in giro mano nella mano, andiamo piano, nel cielo del Milano. Usciamo dai, due passi al centro non ti pentirai, e cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia muore. E usciamo dai, due passi al centro non ti pentirai, e cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia muore.
Hier sind die Radioreisen auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Sizilien ist heute unser Ziel. Eine Insel mit mindestens zwei Seiten oder eher mit noch ganz vielen mehr. Eine rundum schöne Seite haben wir gerade betrachtet. Essen und Trinken bringen einen hier wirklich nah ans Paradies. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, wie an vielen Ecken im Süden Italiens, bittere Armut. Im Landesinneren von Sizilien wurde seit der Antike Schwefel abgebaut. Die Vulkangeologie macht's möglich und Schwefel war immer begehrt, auch wenn sich die Gründe dafür verändert haben über die Jahrtausende. Allein schon der Geruch von Schwefel legt nahe, dass es kein Vergnügen sein kann, im Berg danach zu graben. Die Hitze mitten auf der Insel kommt noch obendrauf. Aber am schlimmsten ist nicht, wie erbarmungslos die Natur ist. Am schlimmsten ist, wie Menschen mit Menschen umgegangen sind, mit Kindern in den Schwefelbergwerken von Sizilien. Was dort passiert ist, wirkt bis heute nach. Ein sehr engagiertes Museum erinnert an das albtraumhafte Leben. Andreas Pehl nimmt uns mit.
Salso, das bedeutet, er ist salzhaltig. Auf seinem Weg in Richtung Südküste wäscht der Fluss hier Salz aus dem mineralhaltigen Boden Zentralsiziliens.
Wir sind in der Nähe von Riesi, am Ufer des Salso Himeras. Ettore La Paglia arbeitet in der Museumsmine Trabia Talarita. Die Landschaft ist karg und zerklüftet.
Auf einer Fläche von 20 Quadratkilometern sind hier verschiedene alte Schwefelminen. Der Fluss teilt die Gemeindegrenzen. Hier rechts ist die Mine Sofia, eine der ersten Minen. Hier sind die Bergleute aus Riesi hinuntergestiegen. Auf der anderen Seite ist die Gemeinde von San Martino.
Obwohl es noch früh im Jahr ist, brennt die Sonne bereits gnadenlos auf die ockerfarbenen Hügel. Die Vegetation ist spärlich. Gerippe alter Fördereinrichtungen ragen zugewachsen aus der Landschaft. Mineneingänge wie überdimensionale Termitenhügel.
Der ganze Berghang hier ist voller Tunnel und Gänge. Das geht bis 600 Meter tief. Das Material aus der Tiefe wurde oft per Hand in Körben an die Oberfläche gebracht. Erst mit der technologischen Erneuerung in den 1950er Jahren wurden dann Förderbänder und Kräne genutzt.
In automatico con il pozzo e la fune. Qua parliamo del 1950.
Die Luft riecht leicht nach Schwefel. Ein ständiger Begleiter, Erinnerung an die Vergangenheit.
Er kam aus dem Bauch des Berges hinauf. Hinauf ohne Freude, ja voller Angst vor der bevorstehenden Befreiung. Und er sah noch nicht das Loch, das sich dort oben wie ein klares Auge von köstlicher silberner Klarheit öffnete. Er bemerkte es erst, als er die letzten Stufen erreicht hatte. So seltsam es ihm zunächst auch vorkam, er dachte, es seien die letzten Lichtschimmer des Tages. Er blieb stehen, fassungslos, als er an die frische Luft kam. Die Last glitt von seinen Schultern. Er hob die Arme ein wenig, öffnete die schwarzen Hände in dieser silbernen Klarheit.
Luigi Pirandello aus der Novelle »Ciaula entdeckt den Mond«. Der Literaturnobelpreisträger war der Sohn eines Grubenunternehmers aus dem nicht weit entfernten Agrigent. Die Welt der Schwefelgruben, das Elend der Arbeiter und die trostlose Landschaft wurden für Pirandello zur Metapher des sizilianischen Lebensschmerzes, des unüberwindbaren Widerspruchs zwischen Illusion und Wirklichkeit.
Die Mine Trabia Talarita war eine der größten Schwefelminen Europas. Es ist eine sehr alte Mine. Hier haben schon in der Antike die Karthager Schwefel abgebaut. Die Römer waren hier. In dieser Mine haben teilweise mehr als 5000 Menschen gearbeitet.
In der Ausstellung im alten Lagergebäude berichtet Maria della Macchia über die lange Tradition des Schwefelabbaus auf Sizilien. Schon Karthager, Griechen und Römer kannten die Schwefelvorkommen der Insel und nutzten das Mineral. Schwefel war ein wertvoller Rohstoff, dessen Bedeutung im Laufe der Geschichte immer wieder neu definiert wurde. In der Antike wurde er für rituelle und medizinische Zwecke genutzt, aber auch als Waffe und Brandbeschleuniger. Auch im Weinbau wurde Schwefel wohl bereits in der Antike zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten eingesetzt. Die große Bedeutung des Schwefels für den Weinbau trug durch die Jahrhunderte maßgeblich zur wirtschaftlichen Bedeutung seines Abbaus bei. Die hohe Qualität des sizilianischen Schwefels macht die Insel zu einem wichtigen Lieferanten für die Weinbauregionen Europas. Im Mittelalter entdeckten Alchemisten und Gelehrte neue Anwendungsmöglichkeiten für Schwefel. Sie nutzten ihn für die Herstellung von Schwarzpulver, dem revolutionären Sprengstoff, der die Kriegsführung grundlegend veränderte. Doch erst die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert katapultierte den Schwefel auf den Rang eines unverzichtbaren Rohstoffs. Die sizilianischen Schwefelminen wurden zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor.
Die
Die Besitzer der Mine in Trabia waren die Fürsten der Gegend. Erst in den 1950er Jahren ist ein Ort entstanden, Santa Barbara, der heiligen Barbara gewidmet, der Schutzpatronin der Grubenarbeiter. In diesem Dorf gab es dann eine Grundschule, einen Lebensmittelladen, eine Kirche. Wir hatten auch die Post und die Carabinieri.
Ma avevamo anche la posta, la caserma dei Carabinieri.
Die aufstrebende chemische Industrie benötigte Schwefel in großen Mengen für die Herstellung von Schwefelsäure, einem der wichtigsten Grundstoffe für die Produktion von Düngemitteln, Farbstoffen, Kunstfasern und unzähligen anderen Produkten. 700 Schwefelminen waren in Sizilien aktiv mit mehreren 10.000 Arbeitern. Die Blütezeit des Schwefelabbaus machte die Region für die Landwirtschaft unbrauchbar und schuf eine Wüste. Und sie hatte noch eine andere dunkle, sehr dunkle Seite. Die Ausbeutung der Minenarbeiter, insbesondere der Kinder, die als Carusi bekannt waren. Denn man arbeitete hier bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts im Grunde mit den Methoden der Antike. Einen ökonomischen Anreiz zur Modernisierung gab es bis in die 1950er Jahre nicht. Zu billig war die menschliche Arbeitskraft.
Die Grubenarbeiter haben wegen der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit unter Tage völlig nackt gearbeitet. Auch die Kinder, die in den Tunneln und kleinen Gängen schuften mussten. Sie haben das Material in Körben auf den Schultern durch die engen und steilen Stollen an die Oberfläche getragen. Unzählige Male pro Tag in die Grube und wieder an die Oberfläche, mit 15 bis 20 Kilo auf den Schultern.
Die Carusi, sizilianisch für Jungen, oft nicht älter als 7 oder 8 Jahre, waren das Rückgrat des Transportsystems in den Minen. Sie arbeiteten in völliger Dunkelheit, lediglich mit einer kleinen Öllampe ausgestattet, die kaum Licht spendete. Die Luft in den Stollen war stickig, heiß und voller Staub, was zu Atemwegserkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen führte.
C'era una grandissima mortalità, potete immaginare, perché i bambini non avevano un'alimentazione sufficiente.
Unter den Kindern war die Sterblichkeit sehr hoch. Sie waren schlecht ernährt, mussten eine schwere Arbeit machen. Das ganze Gewicht auf den Schultern, die langen Wege, sie wurden krumm und bucklig. Der Brustkorb deformierte sich.
Die Carusi waren oft Schuldknechte und arbeiteten noch vor 100 Jahren in sklavenartigen Verhältnissen. Ihre Familien hatten sich Geld geliehen und die Kinder mussten die Schulden durch ihre Arbeit abbezahlen. Diese Schulden wurden oft von Generation zu Generation weitergegeben, sodass die Carusi in einem Teufelskreis der Armut gefangen waren.
Der Wert eines Kindes war null. Ein Maultier war wichtiger als ein Kind, denn das Maultier arbeitete 20 Mal mehr als ein Kind. Erst hat das Maultier zu essen bekommen, dann das Kind.
Die Carusi waren körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt. Sie wurden von den Aufsehern geschlagen und misshandelt und lebten in ständiger Angst vor Unfällen und dem Tod.
Natürlich gab es auch sexuelle Misshandlung der Kinder, Vergewaltigung. Man muss sich vor Augen führen, Dunkelheit, Gewalt, Hunger, da treten die niedrigsten Instinkte zutage. Das war eine höllische Umgebung.
Maria zitiert ein Gedicht eines der Carusi.
Trasevo alla pirrera quando viva li pantaloni corti alla zuava.
Ich kam in die Mine, als ich noch kurze Hosen trug. Sie haben gesagt, du bist schon groß. Ich war 8 Jahre alt. Vielleicht führen die Gleise der Loren mich ans Meer. Heute führen sie mich in die Mine. Hier gibt es nicht die Kühle des Meeres, nur die Feuchte des Schweißes und das Salz der Tränen. Manchmal stelle ich mir vor, ein Vogel zu sein. Nein, ich bin nicht verrückt. Ich sehne mich nur nach frischer Luft.
Cavolava. Malata, no, non era la mia testa, ma di sola via di seio e d'aria fresca.
Erst ab 1900 wurden Innovationen wie Loren oder Transportbänder in den sizilianischen Schwefelminen eingeführt. Teilweise sogar erst sehr viel später. Doch diese Investition half nur noch wenigen Carusi. Mit dem Aufkommen neuer Technologien und der billigeren Gewinnung von Schwefel aus Erdöl ab den 1950er und 60er Jahren verloren die sizilianischen Schwefelminen an Bedeutung. Eine nach der anderen wurde geschlossen. Zurück blieben verlassene Dörfer, Arbeitslosigkeit und eine traumatisierte Bevölkerung.
In der Erinnerung der Menschen heute herrscht die Nostalgie vor. Denn damals gab es Arbeit. Natürlich gab es Leiden, aber es hat auch Arbeit gebracht. Es hat den Menschen erlaubt, überleben zu können. Als die Minen geschlossen wurden, hat die große Welle der Auswanderung begonnen. Viele sind nach Deutschland ausgewandert, nach Frankreich. Die Dörfer sind ausgestorben. Mit der Schließung, da ist eine Welt zugrunde gegangen.
Die Mine Trabia Talarita, einst eine der größten Schwefelminen Europas, ist heute ein Museum. Ein Ort der Erinnerung, der Mahnung und der Aufklärung. Wer sich als Besucher in diesen Teil Siziliens im Hinterland von Tourismusmagneten wie Agrigento, Piazza Armerina oder Caltagirone verirrt, kann virtuell in die Tiefe der Erde hinabsteigen, die Stollen erkunden, die Werkzeuge der Minenarbeiter sehen und sich ein Bild von den Schattenseiten der Industrialisierung und dem Aufschwung Mitteleuropas im 19. und 20. Jahrhundert machen. Die Folgen sind heute noch in der Landschaft, in den Ruinen der verlassenen Dörfer und bei den Menschen spürbar. Und man versucht, die Erinnerung an diese dunkle Vergangenheit wachzuhalten.
Das darf nicht vergessen werden. Ein Kind, das nicht nur ausgenutzt, sondern auch vergewaltigt wird, das ist etwas Scheußliches. Aber es gehört zu unserer Geschichte. Das dürfen wir nicht vergessen. Und daran müssen wir erinnern. Jeder, der hierher kommt, kommt mit seinen Füßen und seinen Augen in Kontakt mit der Geschichte.
Der Tourismus spielt dabei eine wichtige Rolle, denn Projekte wie die Museumsmine versuchen, neue Perspektiven für die Region zu entwickeln, die sich immer noch nicht vom Niedergang der Schwefelminen erholt hat. Die Erinnerung an die Carusi wird dabei nie ganz verloren gehen, ebenso wenig wie der leichte Schwefelgeruch, der wohl für immer über dieser ganz eigenen Landschaft hängen wird.
Hier kommt eine sizilianische Stimme aus der Gegenwart. Etta Scollo stammt aus Catania. Hier geht's gleich auch um Erinnerung, in diesem Fall an eine verlorene Liebe. Il ricordo.
Ancora dentro al cuore legala quel dolore ancora nei tuoi occhi che pregano.
Bayern 2, die Radioreisen. Eine Reise nach Sizilien, davon träumen einige, ich zum Beispiel. Wer es nicht schafft dorthin, kann sich auch zu Hause mit dem italienischen Süden beschäftigen. Der sizilianische Klassiker schlechthin ist der Roman Der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Der einzige Roman, den er geschrieben hat, er wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht und ein Welterfolg. Erst als Buch, dann als Film. Giuseppe Tomasi di Lampedusa erzählt vom Niedergang einer sizilianischen Adelsfamilie und er weiß, wovon er da erzählt. Sein vollständiger Name lautet nämlich Don Giuseppe Maria Fabrizio Salvatore Stefano Vittoria Tomasi, Principe di Lampedusa, Duca di Palma, Barone di Montechiaro, Barone di Toretta. Der Leopard spielt auf der Insel Sizilien zur Zeit der italienischen Einigung um 1860. Tatsächlich gibt es noch ein zweites Sizilien. Im Mittelalter nannte Papst Clemens VI. Die beiden Sizilien. Gemeint waren beide Seiten des Leuchtturms von Messina, also die Insel auf der einen Seite und auf der anderen Seite der gesamte Stiefel südlich von Neapel. Später gab es dann wirklich offiziell das Königreich beider Sizilien. So gesehen sind wir in Neapel also immer noch in Sizilien. Und das führt uns zu unserem zweiten Literaturtipp, die neapolitanische Saga von Elena Ferrante. 4 Bücher, die sich um die Lebensgeschichten der Erzählerin Elena und ihrer Freundin Lila drehen. Gleichzeitig taucht die Saga tief ein in die italienische Nachkriegsgeschichte und sie erzählt en passant sehr viel darüber, wie die Mafia funktioniert. Diese große, fesselnde Reise empfehlen wir jetzt nochmal, und zwar als 18-teilige Hörspielserie in der ARD-Audiothek. Hier ist ein kleiner Ausschnitt zum Anfixen.
Welche großartigen Verlage.
Ich schreibe weiter, mit jenem kalten Frühling in Mailand beginnend, als an einem Abend vor über 40 Jahren ein Mann mit einer starken Brille voller Sarkasmus über mich und mein Buch sprach und ich verwirrt und zitternd antwortete.
Oder was haben Sie sich dabei gedacht, Signorina Greco?
Ich würde da gerne...
Bis plötzlich Nino Saratore aufstand, der mit seinem ungepflegten, tiefschwarzen Bart fast nicht wiederzuerkennen war und meinen Widersacher heftig attackierte.
Wie lange hatte ich ihn nicht gesehen? 4 Jahre oder 5? Benommen stand ich vom Tisch auf.
Nino!
Ich konnte kaum fassen, dass Nino wirklich hier war.
Wie schön, dich zu sehen.
In Mailand. In diesem Raum.
Und dich erst.
Was machst du denn hier?
Ich wohne seit Jahren in Mailand. Beschäftige mich mit ökonomischer Geografie und gehöre zur armseligsten Kategorie in der akademischen Hierarchie. Nämlich zu den Assistenten.
Elena! Du hast nicht nur wunderbar über dein Buch gesprochen, sondern auch sehr gut auf den miesen Einwurf dieses alten Ekels reagiert.
Ach was, das stimmt doch gar nicht.
Natürlich. Oder was meinen Sie? Wie ich sehe, kennt ihr euch von früher?
Ja, Signora Airotta. Sie ahnen ja nicht, wie dieses Mädchen schon auf dem Gymnasium war. Hochintelligent, hochgebildet, sehr mutig, sehr schön.
Unsere Familie hat Elenas Qualitäten sofort erkannt. Ich habe in einem Lokal in der Nähe Plätze reserviert fürs Abendessen.
Aber ich bin müde und ich habe keinen Hunger. Ich würde vorm Schlafen gern noch ein paar Schritte mit Nino gehen. Wir haben uns so lange nicht gesehen.
Selbstverständlich ist dein Freund eingeladen. Kommt! Ich habe auch eine schöne Überraschung für dich.
Wir verließen die Buchhandlung. Adele ging taktvoll voraus. Nino und ich folgten ihr.
Du wohnst wieder in Neapel?
Im Moment, ja.
Im Rione?
Ja.
Ich habe den Kontakt zu meiner Familie endgültig abgebrochen.
Wie schade.
Es ist gut so. Mir tut es nur leid, dass ich nichts von Lina höre.
Sie hat ihren Mann verlassen und lebt jetzt mit einem anderen zusammen.
Hat sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen?
Ein Jungen.
Lina hat Mut. Zu viel sogar. Sie zu lieben war eine schwierige Erfahrung.
Inwiefern?
Sie weiß nicht, was Hingabe ist.
Vielleicht übertreibst du da.
Nein, sie ist wirklich verkorkst. Im Kopf und insgesamt. Auch sexuell.
Diese Worte, auch sexuell, verstörten mich.
Schnee von gestern. Das soll uns nicht die Laune verderben. Woran arbeitest du? Was hast du für Perspektiven an der Universität? Wo wohnst du? Lebst du allein?
Er grinste spöttisch und setzte zu einer Antwort an. Aber wir waren am Restaurant angekommen und gingen hinein. Sie ist verkorkst. Auch sexuell, hat er gesagt.
Wann ist denn ein Mädchen sexuell verkorkst?
Mit Abscheu erinnerte ich mich an das, was am Maronti-Strand zwischen mir und seinem Vater vorgefallen war. Ich dachte auch an den Sex mit Franco. Hatte ich dabei etwas falsch gemacht? Und wenn ich, nun mal angenommen, noch an diesem Abend mit Nino ins Bett ginge, würde ich da auch etwas falsch machen? So dass er denken würde, sie ist so verkorkst wie Lila.
Elena, hier ist endlich deine Überraschung.
Die Überraschung war Pietro.
Elena!
Mein Verlobter sprang auf, umarmte mich.
Freust du dich? Hey, ciao, Pietro!
Von Nino hatte ich ihm nie erzählt.
Ja, komm, setz dich.
Ja. Pietro sah mich nervös an,
na?
Spürte meine schlechte Laune.
Nino sprach überhaupt nicht mit mir.
Möchtest du Wein?
Pietros Ankunft schien ihn zu freuen.
Er schenkte ihm Wein ein, bot ihm eine Zigarette an. Und nun redeten die beiden über die Autofahrt von Pisa nach Mailand. Über die Freude am Fahren.
Genug geplaudert. Was ist mit der Überraschung für Elena?
Man hat mich zum Professor ernannt. Zu einem Professor mit eigenem Lehrstuhl in Florenz. Einfach so.
Die Geschichte von Elena, von ihrer Freundin Lila, vom ganzen Leben zweier Frauen in Italien von den 50er Jahren bis heute, das ist Elena Ferrantes neapolitanische Saga. Das ganze Epos in 18 Teilen als Hörspiel zu finden in der ARD Audiothek. Große Geschichten heißt der neue Feed für Literaturhörspiele und dazu gehört Elena Ferrantes neapolitanische Saga auf jeden Fall. Die letzten Minuten gehören jetzt Sergio Camariere aus Crotone in Kalabrien, das natürlich auch zum Königreich der beiden Sizilien gehört hat. Hier wie dort singen Sänger gerne über die Liebe und das tut auch Sergio Camariere. Malgrado poi l'amore. Trotzdem die Liebe. Sie bleibt trotz aller Schwierigkeiten mit diesem Ding.
Cos'è la verità, se non quello che poi noi potremmo dividere, rinunciando semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi ci dirà le cose che ora tu non sai più dire, non cercare di capire se non puoi. Seguo le derive che mi porteranno via, dopo il deserto vedremo il mare, dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù, ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi, come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi. Vola via nel vento
la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide. Ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo, solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni e di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla. Una spina infallibile al mio cuore dirà quando tu mi amerai, malgrado poi. L'amore potrebbe far fiorire i rosmarini, noi il mare sul davanzale, malgrado poi. L'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi. Du-du-du-du, malgrado poi.
Sognare, mancare, amare lentamente. Sognare, mancare, amare lentamente. Sognare,
tutto io,
mancare,
tutto bom, 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 bom.
Wir kommen jetzt wieder zurück aus Sizilien, das trotz aller Klischees übrigens genauso sicher oder unsicher ist wie alle anderen Touristenziele. Ich weiß nach dieser Sendung jedenfalls noch sicherer als zuvor, dass ich da endlich mal hin will. Aber die Insel läuft ja nicht weg, so viel ist sicher. Sicher ist auch, dass es weitere Radioreisen jederzeit und überall als Podcast in der ARD Audiothek gibt. Also bitte gerne das Elena Ferrante Epos hören, in den Weihnachtsferien vielleicht, aber uns auf keinen Fall vergessen. Ich würde sagen, es geht beides. Am Mikrofon zumindest ist heute nach Sizilien gereist Bärbel Wossack.